Die nachfolgende Sendung ist für Menschen mit Sexualität ausdrücklich geeignet und wurde, da sie explizite Sprache enthält, vom Komitee für altersgerechte Sprache mit dem Prädikat
Boah, krass.
Bedacht. Triggerwarnung. In dieser Folge werden mitunter Kontext und wahllos sexuelle Begriffe ohne weitere Vorwarnung genannt.
Also erstmal vielleicht Selbstkritik. Unser Tutorium hat natürlich riesige Zugangshürden.
Ich meine, auch wir müssen uns fragen, nicht, wer kann eigentlich alles Podcast hören oder wer hört Podcasts?
Es geht, glaube ich, nicht um Sprechverbote, sondern darum zu wissen, wie machtvoll Sprache ist.
Also ich glaube, im Kontext Uni kann man einfach ganz klar sagen, da gibt es eine riesige Lücke.
Viele Unis hängen vielleicht irgendwie auch mal eine Regenbogenflagge raus oder so und machen so Lippenbekenntnisse für, weiß ich nicht, die queere Community und schaffen es dann aber nicht mal, All-Gender-Toiletten oder so einzuführen.
Dingster Boomster, ein Podcast über, na, ihr wisst schon, was uns zwischen den Beinen wächst oder auch nicht, wie wir es anrufen und was das mit uns macht.
Heute unterhalten wir uns mit Helene und Melissa, die eine von Studierenden geleitete Veranstaltung zum Thema Macht und Gewalt in der sexuellen Bildung an der HU Berlin angeboten haben. Wir wollten von Ihnen wissen, wer und was hinter diesem Projekt steht.
Okay, ich fange an. Meine Lieblingswörter sind, ich nehme jetzt einfach mal Zärtlichkeit und Vulva und Vagina, weil es immer noch Menschen diese Begriffe nicht korrekt benutzen oder teilweise gar nicht kennen, obwohl sie so basic einfach die korrekten Begriffe für ein Genital sind. Hi, ich bin Helene. Ich studiere Reha-Pädagogik an der HU und ich bin Teil von den kritischen Bildner in Berlin. Wörter, die verboten gehören, sind auf jeden Fall alles, was irgendwie mit Scham anfängt. Schambereich, Schamhaare, Schamlippen. Scham muss raus aus unseren Körpern. Und Jungfernhäutchen, das gibt es nicht. Und der korrekte Begriff für das, was es vielleicht meint, ist Hymen.
Wir haben so ein bisschen auch darüber gesprochen, inwiefern was verboten gehören sollte. Ich bin Melissa, ich studiere Erziehungswissenschaften und Gender Studies und leite mit Helene das Projekttutorium zu sexueller Bildung. Ich glaube, es geht gar nicht unbedingt um Verboten, aber es wäre cool, wenn man einiges verbieten könnte, sind wir mal ehrlich. Aber so einfach ist es halt nicht und es geht, glaube ich, nicht um Sprechverbote, sondern irgendwie darum zu wissen, wie machtvoll Sprache ist und wie verletzend Sprache auch sein kann. Mein Lieblingswort ist, glaube ich, heute Ekstase. Und ein Wort, was ich dazugelernt habe heute, was ich noch nie vorher gehört habe, ist Silver Sex. Wisst ihr, was das ist?
Silver Sex? Nein.
Habt ihr eine Vermutung?
Ist es was Positives, sagst du?
Ja, also im besten Fall. Neutral. Silver Sex ist einfach Sex zwischen älteren Menschen.
Ah. Oh.
Also Ekstase und Silversex finde ich schön. Und
vor allem in der Kombi.
Ja, vor allem in der Kombi. Ich hoffe, wir werden das im Alter, wenn wir das wollen, auch haben.
Ja. Wir sind die kritischen Bildner in Berlin. Eine Gruppe von Studierenden und Erwerbstätigen aus verschiedenen pädagogischen bzw. bildnerischen Bereichen. Uns verbindet eine grundsätzliche Kritik der derzeit dominanten Auffassung von Erziehung und Bildung.
Wir haben ja das Projekttutorium zu sexueller Bildung konzipiert, zusammen mit den CRIPS, mit den kritischen BildnerInnen aus Berlin. Die CRIPS haben sich vor 3 Jahren ungefähr gegründet, aus dem Wunsch von so ein paar Studis aus den Erziehungswissenschaften an der HU in Berlin. Unser Wunsch war eigentlich so ein bisschen, uns mit anderen Studis und Arbeitenden aus dem sozialen und pädagogischen Bereich, dass wir uns vernetzen. Dann haben wir ein offenes Vernetzungstreffen angeboten und da sind dann tatsächlich 30 Leute ungefähr gekommen. Wir haben uns damals noch in der Potze getroffen. Das ist so ein selbstverwaltetes linkes Jugendzentrum in Schöneberg und das ist gerade akut räumungsbedroht. Dann sind wir in die Regenbogenfabrik gekommen und durften dort unsere Pläne abhalten. Und dann haben wir so uns selber weitergebildet zu ein paar Themen, also Themen im pädagogischen Bereich, und haben Filmeabende organisiert, auch offene Filmeabende, sind zusammen auf Demos gegangen und genau, haben so ein bisschen versucht, uns selber zu finden. Und jetzt sind wir, glaube ich, gerade so plus minus 10 Leute, Helene.
Ja, ja, ungefähr.
Genau, und haben uns eigentlich ganz gut selber gefunden. Das größte Projekt war jetzt, das Projekttutorium zusammen zu konzipieren. Letztes Semester ist der erste Teil davon über die Bühne gebracht worden. Und jetzt sind wir gerade mitten im zweiten Teil und arbeiten alle an unseren Projekten.
Ich weiß nicht, ob du es gesagt hast. Also es gibt uns jetzt seit 2018 oder so als Gruppe. War das 2018? Und Melissa ist Gründungsmitglied gewesen und ich bin dann zu diesem ersten Vernetzungstreffen dazugekommen in der Potze und habe damals, ich habe Sonderpädagogik studiert und war so am Anfang vom Studium und war irgendwie sehr unzufrieden damit, wie unkritisch in der Uni über Bildung gesprochen wurde und auch wie schlecht die Vernetzung unter den Studierenden war, und bin deshalb über einen Flyer, der in der Uni auslag, zu diesem ersten Treffen gekommen und bin seitdem dabei.
Und Demos, was sind das dann für Demos, oder tut ihr euch da auch mit anderen Leuten zusammen?
Das ist ganz unterschiedlich. Also wir gehen, also ich glaube, mittlerweile sind wir halt auch alle ganz gut miteinander befreundet so und treffen uns dann einfach zu, naja, allen möglichen Demos, die gerade in Berlin anstehen, sei es jetzt irgendwelche antirassistischen Demos oder Mietenwahnsinn-Demos, alle möglichen sozialen Anliegen, so.
Neben dem konzeptionellen, theoretischen Auseinandersetzung gibt's halt auch so eine aktivistische, politische Aktionsgemeinschaft.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist halt unser Anspruch, auf jeden Fall, ne? Ja.
Ja, ich glaube auch, es ist uns voll wichtig, dass wir auch aktivistisch arbeiten und nicht nur Theorie machen, auch wenn wir jetzt auch so während der Corona-Zeit natürlich das so ein bisschen schwierig war, auch das Plenieren digital immer, dann haben wir doch einfach immer viel einfach geredet oder mal Texte gelesen, Lesekreis gehabt und so und uns so theoretisch versucht, ein bisschen weiter zu bilden, aber genau, ich glaube, Aktivismus ist auf jeden Fall genauso wichtig wie unser theoretischer Teil bei uns.
Und wie versucht ihr oder wollt ihr versuchen, die Erkenntnisse, die ihr aus der Diskussion dieser theoretischen Position zur Sexualaufklärung oder sexuellen Bildung gewonnen habt, dann in die Praxis umzusetzen? Gibt es da schon Ideen?
Also im Rahmen vom Projekttutorium würde ich sagen, machen wir das gerade alle mit unseren Projekten. Ich hoffe, dass die ganzen Projekte einfach viele Menschen erreichen, dass wir nicht nur in unseren Bubbles damit bleiben. Auch wenn es nur eine Person erreicht, die vorher vielleicht noch nichts über irgendein Thema darüber wusste, fände ich es richtig cool.
Ich glaube, also wir arbeiten ja auch in pädagogischen Kontexten oder viele von uns. Ich glaube, da kann man das auf jeden Fall immer gleich mit irgendwie in die Praxis nehmen, weil sexuelle Bildung muss ja nicht nur in einem explizit sexuellen Bildungskontext stattfinden, sondern kann ja auch immer im pädagogischen Kontext so ein bisschen mitlaufen oder einfach, kann einfach dazu kommen, dass man darüber auch spricht oder das auch mit einbringt. Deshalb nehmen wir das wahrscheinlich alle schon immer so ein bisschen mit, was wir jetzt im Tutorium machen.
Es gibt jetzt nicht zum Beispiel, also ich denke es jetzt gerade auf der pädagogischen Ebene so wie auf der, okay, ihr braucht einen Raum, wo ihr euch treffen könnt, ihr wollt euch auch vernetzen, Regenbogenfabrik ist eine gute Adresse dafür. Gibt es sowas auch auf der pädagogischen Ebene, dass man irgendwie sagt, hier, es gibt jetzt diese Ganztagsschule, da können wir uns total gut vorstellen, sich gegenseitig zu animieren?
Bisher noch nicht, aber das wäre natürlich total cool.
Also ich glaube, eigentlich, Helene, du hattest doch mal so ein Workshop-Konzept zusammen mit einer anderen Freundin von dir zum Thema Konsens auch geplant. Und also ich gebe zum Beispiel auch über den Landesjugendring so Workshops für geflüchtete Kinder und Jugendliche und also so zum Thema Selbstbehauptung und Selbstverteidigung. Und da möchte ich jetzt auch mit einer anderen Arbeitskollegin zusammen noch ein mehrtägiges Konzept irgendwie erstellen, wo es nicht nur um Selbstverteidigung geht, also um das große Ganze. Also ich glaube, man kann es überall im Alltag oder auch in der Arbeit mit einfließen lassen, die Erkenntnisse, die wir jetzt durch das Projekt-Tutorium.
Aber ich denke mal schon, dass wir als Krips auch irgendwie mit dem Thema weiterarbeiten werden. Also wir haben ja jetzt auch so Themenabende angeboten über das Semester zu verschiedenen sexualbildnerischen oder Themen zu Sexualität oder aus dem Bereich und haben uns auch überlegt, dass wir die weiterlaufen lassen, eventuell nächstes Semester oder jetzt so über den Sommer erstmal nur vielleicht für uns, aber vielleicht dann auch irgendwie öffentlich für andere Leute.
Ja, das wäre cool. Weil ich denke, viele Themen, die ihr da auch auf die Agenda gesetzt habt, also egal, ob das jetzt Männlichkeit war, intersektionale sexuelle Bildung, queer-feministische Impulse für die Sexualaufklärung und so weiter, das sind ja alles Themen, die die Menschen auch interessieren. Ihr habt gerade schon erzählt, dass ihr das aus einer gewissen Unzufriedenheit heraus vielleicht auch, also euch gegründet habt, Krips. Also das ist, glaube ich, immer der beste Start, wenn man sagt, okay, es läuft etwas nicht so, wie wir uns das vorstellen. Wir wollen das lieber, wir wollen das anders machen, besser machen im besten Fall. Womit wart ihr unzufrieden mit Blick auf sexuelle Bildung, Sexualaufklärung im Kontext Uni, in der Schule, in der Grundschule, im Kindergarten? Also wo seht ihr da einen Verbesserungsbedarf?
Also ich glaube, im Kontext Uni kann man einfach ganz klar sagen, da gibt es eine riesige Lücke. Da gibt es einfach kaum Angebote für oder im Bereich sexuelle Bildung. Vor allem, wenn man sich anschaut, den Bereich Lehramt, also Personen, die das dann als LehrerInnen in der Schule vermitteln müssen, haben einfach in Berlin nicht mal einen Pflichtseminar oder irgendein Pflichtmodul zum Bereich sexuelle Bildung, sondern das auch nur so wahlmäßig können die das belegen. Also da gibt es einfach einen riesigen Bedarf, da überhaupt mal was anzubieten. Und in anderen Studiengängen ist es, glaube ich, ähnlich. Also klar, man findet bei den Gender Studies oder in den Erziehungswissenschaften vielleicht schon vereinzelt was, aber es gibt trotzdem eine riesige Lücke.
Ich glaube, wenn man nicht gerade Gender Studies studiert zum Beispiel oder irgendwelche anderen sozialwissenschaftlichen, kulturwissenschaftlichen Fächer und wenn man dort dann das Pech hat, auch nicht irgendwie an coole, progressive Dozentinnen oder Dozierende zu gelangen, dann muss man sich das selber einfach aneignen, das Wissen. So. Und also wie Helene schon angesprochen hat, im Lehramt, da geht es einfach vielleicht darum, sich selber mit dem Stoff, den man an die SchülerInnen vermitteln soll, auseinanderzusetzen und mit Methodik und Didaktik. Aber sexuelle Bildung wird auch irgendwann Teil sein, spätestens irgendwann im Biologieunterricht. Und dann sind viele vielleicht überfordert, dann geht es nur um Schwangerschaft, Verhütung, sexuell übertragbare Krankheiten, Gefahrenprävention und ja, mehr nicht. Also da geht es nicht wirklich um Vielfalt an Begehrensformen oder so. Und dann muss man sich halt entweder selber damit beschäftigen als pädagogische Fachkraft, selber Fortbildungen aufsuchen oder ein gutes Team irgendwie im Rücken haben. Oder man holt sich halt externe Leute dazu.
Also einerseits will ich, glaube ich, jubeln oder euch zujubeln und sagen, toll, dass ihr diese Lücke füllt. Und gleichzeitig will ich auch schreien, weil ich denke, hey, die Uni, die einen Lehrauftrag hat, die Lehrerinnen und Lehrer ausbildet, Grundschulpädagoginnen ausbildet etc., dass die das versäumt, irgendwie im Lehrplan zu verankern, sexuelle Bildung. Was heißt Emanzipation im sexuellen Kontext? Große Frage, ich weiß.
Nee, das ist eine wichtige Frage. Also ich glaube, da kann man auch ein ganzes Semester damit füllen. Also Emanzipation würde ich jetzt erstmal als, Befreiung verstehen von bestimmten einschränkenden Verhältnissen. Also man hat ja dieses Schlagwort Macht- und Herrschaftsverhältnisse, da könnte man auch ewig drüber sprechen, was ist das genau? Und ich glaube, Helene und ich, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, wenn wir jetzt das Patriarchat zum Beispiel hernehmen oder patriarchalische Strukturen, die Emanzipation daraus, das irgendwie mit sexueller Bildung hinzukriegen, ist ein guter Anspruch oder das versuchen wir vielleicht dadurch?
Ja, genau. Also ich würde auch ergänzen, Emanzipation heißt vielleicht im sexuellen Kontext, dass Menschen dazu befähigt werden, erstmal selber sich mit ihrer Sexualität auseinanderzusetzen, irgendwie frei von sehr dominanten Normen und Wertvorstellungen unserer Gesellschaft. Und das ist natürlich ein riesiger Anspruch. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Also frei von diesen Normen ist ja sowieso niemand. Aber vielleicht kann man durch Bildung schaffen, dass Leute diese Normen erstmal erkennen und sich dann nochmal anders mit ihrer Sexualität auseinandersetzen können.
Vielleicht ist es auch Sprachvermittlung, habe ich gerade gedacht. Weil wir ja auch irgendwie so laborieren mit diesem Podcast an den Begriffen. Ja, was für Begriffe haben wir eigentlich für Genitalien? Was transportieren die auch für vielleicht ungewollte Konnotationen? Wir hatten gerade das Beispiel der Scheide als irgendwie einen Begriff, der sehr problematisch ist, weil er eben auch bestimmte Vorstellungen von Aktivität und Passivität konnotiert.
Ihr habt das ja auf jeden Fall ganz klar in dem, einmal, dass ihr euch BildnerInnen nennt, da ist ja schon mal auf jeden Fall so ein Begriffsentscheidungsprozess. Und vielleicht könnt ihr das auch nochmal in Bezug auf Aufklärung, also Aufklärungsunterricht, Sexualaufklärung oder so, was sind da die Begrifflichkeiten, die ihr präferiert?
Ja, also wir haben uns eigentlich dazu entschlossen, von sexueller Bildung zu sprechen, anstatt von Sexualaufklärung, weil Aufklärung ganz oft so die Assoziation von Sexualkundeunterricht weckt und Sexualkundeunterricht bei vielen von uns und vielen von unseren Bekannten eher so, ja, schambesetzt oder irgendwie als sehr mangelhaft wahrgenommen wurde oder vielleicht sogar auch problematisch. Und diese Assoziation wollten wir nicht, und außerdem verbinden wir mit dem Begriff Aufklärung auch so eine bestimmte Zielgruppe, nämlich Kinder und Jugendliche, die über irgendwas vom Lehrer oder von der Lehrkraft dann aufgeklärt werden, was sie vorher noch nicht wussten, und dann sind sie sozusagen bereit für ihre Sexualität, und das hat alles so einen starren Rahmen. Und bei Bildung ist mehr der Gedanke, dass Bildung ja auch sich an Erwachsene richtet oder eigentlich an Menschen aller Altersgruppen und auch von den Menschen ausgeht und nicht so von oben herab funktioniert, sondern Personen können sich selber weiterbilden und werden dabei unterstützt, vielleicht pädagogisch.
Du hast vorhin auch davon geredet, zu befähigen. Und das finde ich irgendwie, glaube ich, einen guten Begriff. Ähnlich wie in diesen ganzen Inklusionsdebatten, dass es immer um Barrieren und Enabling geht, dass es sowas wie Sexual Enabling geben könnte, was auch davon profitiert, dass nicht, dass irgendwie so ein Transfer passiert, sondern dass Leute Tools an die Hand kriegen, sich eben selbst damit auseinanderzusetzen.
Ja, genau.
Ja, auf jeden Fall. Es geht ja auch darum, einfach Räume zu schaffen, die das ermöglichen, zu lernen und sich selber zu bilden und dann auch sexuelle Selbstbestimmung zu erlangen, beziehungsweise sollte man die ja schon immer haben. Also man hat diese sexuelle Selbstbestimmung, die soll halt nicht eingeschränkt werden, die soll gefördert werden. Mhm. Bei sexueller Bildung geht es auch vor allem darum, dass man quasi in pädagogischen Kontexten Menschen nur begleiten kann auf ihren eigenen Wegen. Und da schwingt auch eine große Verantwortung mit, die auch Pädagoginnen allgemein haben und auch Sexualpädagoginnen. Also die müssen sich ja auch erstmal selber mit ihrer eigenen sexuellen Biografie auseinandersetzen. Mhm.
Ich wollte noch fragen zu dem Manifest, ob ihr Vorbilder für das Manifest habt oder ob ihr da euch inspirieren lassen habt von anderen Manifesten.
Nee, ich glaube nicht, aber wir haben schon mehrere Selbstverständnisse geschrieben von uns als Gruppe und die immer wieder überarbeitet und die jetzt auch nochmal überarbeitet im Kontext von diesem Projekttutorium und in Bezug auf sexuelle Bildung. Ich glaube, das, ja, war so ein jahrelanger Prozess jetzt schon.
Und könnt ihr noch sagen, was euch dabei klar geworden ist, als ihr das geschrieben habt? Also gab es da bestimmte Aha-Momente, ach, das sind wir oder so sind wir?
Naja, also ich glaube, das Wichtigste, was auch jetzt nochmal mit drin stand, ist so ein bisschen Teil von der undogmatischen Linken.
Wir sehen uns als Teil einer undogmatischen Linken, die Freiräume braucht, um aus den bestehenden Herrschaftsverhältnissen auszubrechen und diese selbstkritisch zu reflektieren.
Uns ist bewusst, dass es innerhalb der linken Bewegung auch ganz unterschiedliche Ansichten gibt. Das ist einfach so. Damit müssen wir irgendwie klarkommen. Da muss man sich streiten und diskutieren. Wir haben alle unterschiedliche Hintergründe. Aber uns verbindet halt vielleicht alle eine gewisse Utopie von einer gerechten Welt. die muss man vielleicht auch haben, um nicht unterzugehen. Ja, dass man vielleicht auch weiß, wofür man kämpft und dass wir vielleicht uns auch solidarisch verbinden mit anderen und nicht nur auf unseren Brei gucken, den wir kochen, würde ich jetzt mal so flapsig sagen.
Wie sieht so eine Utopie aus? Essen wir alle nur noch Aprikosen und Baba Ghanoush?
Das wäre schön.
Naja, ein Teil von der Utopie ist ja auch, dass sie wahrscheinlich nie erreicht wird. Aber ich glaube, vielleicht haben wir auch alle ganz unterschiedliche Utopien. Die einen sind vielleicht ein bisschen anarchistischer eingestellt, die anderen kommunistischer oder so. Das ist ja auch irgendwie, sind ja auch so Gedankentraditionen irgendwie, die man spannend findet. Und Geschichten oder so historische, politische Bewegungen, die einen interessieren und wo man sich dann fragt, okay, wie könnte man das heute umsetzen und welche Bewegungen und Gesellschaften gibt's heute, die irgendwie anders leben, die hierarchiefreier leben, inklusiver leben. Man kann auf ganz vielen Ebenen ansetzen, die Welt ein bisschen gerechter zu gestalten.
Meine Utopie ist auf jeden Fall queer und feministisch und ja, schön.
Dingster Boomster. Camilla Fettes und Florenz Gilli auf der Suche nach Wörtern. Musik, Timon Talwitzer und Band. Jingle, Anita Popovic. Aufreger, Erreger, Worte, wieder Worte. Schickt uns eine Sprachnachricht unter anchor.fm/dingsterboomster.